Hallo und herzlich willkommen zum 630. NMAC Podcast. Heute mit Alex und bei mir ist heute Markus. Hallo Markus.
Ja, hallo Alex. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ich wieder dabei sein kann. Und wir haben ein schönes Thema wieder im Gepäck, das wieder ja so ein bisschen, ne, nischig ist es ja eigentlich nicht.
Ja, nee, nicht wirklich. Ich denke, die Reihe ist, also wir reden heute über Tales of Xillia Remastered. Ich denke, die Reihe ist mittlerweile groß genug, dass man da sagen kann, das ist kein nischiges Spiel mehr.
Nee. Ja, definitiv nicht.
Es ist vielleicht kein Final Fantasy von der Größenordnung, aber definitiv auch kein Atelier. Ich denke, Dragon Quest könnte man auch momentan bei uns in Gefilden als Größe einstufen, aber ich denke, Tales of ist schon groß genug, Mann. Nur als Beispiel, Tales of Arise, der letzte neue Teil, der 2021 erschienen ist, hat sich bis Februar 2024, also in etwa 2,5 Jahren, über 3 Millionen Mal verkauft.
Das ist schon eine ordentliche Summe. Also es ist schon also definitiv nicht so nischig. Ja. Also ich weiß es jetzt nicht. Also ich glaube, die Trails-Reihe ist definitiv nischiger noch.
Genau. Die Trails-Reihe ist allein schon dadurch für viele einen Zugang dazu nicht finden.
Ja, genau.
Bin ich auch einer davon. Mir fällt der Zugang zur Trails-Reihe einfach unglaublich schwer, obwohl es jetzt das Remake vom ersten Teil gibt. Aber wenn ich weiß halt, dass da noch eine riesengroße Reihe an Spielen hinten dran steht, die alle so lang sind, und ich habe schlicht nicht die Zeit, schon allein den ersten durchzuspielen, weil der einfach zu lang ist.
Naja, genau.
Da sind die Tales of Spiele ein bisschen humaner, nenne ich es mal.
Ja gut, die sind ja auch alle in sich abgeschlossen, ne? So wie Final Fantasy.
Ja, es gibt ja nicht sie sind in sich abgeschlossen, aber es gibt ja auch bei einigen Spielen eine direkte Fortsetzung.
Genau, wie bei Final Fantasy halt.
Ja. Genau, aber da gehen wir dann auch nochmal drauf ein, weil wir haben hier einen der Fälle. Aber Tales of Xillia ist ja zum Beispiel eins dieser Beispiele, das rein für die Story jetzt, sagen wir, braucht man, ich würde sagen, so 40 Stunden. Wenn man alles mitnimmt, also die ganzen Extras mitnimmt, kommt man, denke ich mal, so auf 50 bis 60 Stunden. Mhm. Und wenn man wirklich, wirklich alles will, dann kommt man schon so auf seine 80 Stunden.
Genau, aber längst nicht so umfangreich wie heutige Rollenspiele so sind.
Genau, wobei man auch wieder sagen muss, das ist natürlich auch in der Reihe, fällt das Unterschied aus. Es ist schon ein typisches JRPG von der Länge her. Wobei, ich glaube, Tales of Arise geht sogar in eine ähnliche Richtung.
Ich glaube auch. Ich meine, es gibt ja auch ein paar. Ich meine, auch hier, wenn man es jetzt als JRPG bezeichnet, gibt es immer noch Diskussionen, aber hier Expedition 33 dauert ja auch nur so 30, 40 Stunden bis zum Ende. Das ist ja jetzt auch nicht.
Genau.
Aber jetzt Persona oder so, oder hier Metaphore Fantasio, das sind ja Monster dagegen. Ne?
Genau, genauso wie halt auch die Trails-Spiele.
Ja, genau. Aber auch nur die neueren. Ne, jetzt.
Ja, aber trotzdem.
Ja, klar.
Ist so. Aber gut, wir wollen jetzt gar nicht zu sehr darauf eingehen. Wir wollen über Tales of Xillia heute sprechen, über das Remaster.
Ja.
Wenn wir über ein Remaster sprechen, wir hatten ja schon vor nicht allzu langer Zeit einen Remaster-Podcast zu Tales of, und zwar genauer gesagt 585 war das damals. Das war der Podcast zu Tales of Graces F Remaster. Mhm. Das ist Anfang 2025 erschienen.
Mhm.
Und damals hatten Erik und ich darüber gesprochen. Wir hatten auch 2023 bei Podcast 481 über das Remaster von Tales of Symphonia gesprochen. Das war ja leider ein bisschen enttäuschend.
Mhm.
Und wir hatten bei Podcast 369 mal einen Tales of Franchise Podcast, den wir damals aufgenommen hatten, weil Tales of Arise erschienen ist.
Ah ja.
Podcast 262 war Tales of Vesperia Definitive Edition, was ja im Endeffekt das Remaster ist. Nur damals
irgendwie schon,
haben sie noch nicht dieses Remaster benutzt. Nee, es war ja ein Remaster. Sie haben den Begriff Remastered noch nicht benutzt für die Spiele. Das waren bisher unsere Tales of Podcast, die wir hatten.
Mhm.
Und jetzt wollen wir heute halt über Tales of Xillia, besonders Tales of Xillia Remastered sprechen. Ist natürlich die erste Gelegenheit, darüber in einem Nintendo-Podcast zu sprechen, weil das Spiel gab es ja bisher nicht auf einer Nintendo-Konsole.
Genau.
Das ist ja ursprünglich ausschließlich auf der PS3 erschienen, und zwar war das im September 2011 in Japan und dann hat es fast 2 Jahre gedauert, bis es im Westen kam.
Wahnsinn, das war doch.
Und zwar erst im August 2013 in Nordamerika und Europa und Australien erschienen.
Ja, das musst du nicht mal vor Augen halten. Das ist noch nicht mal, das ist ein bisschen über 10 Jahre her, dass Rollenspiele noch länger gebraucht haben, bis sie hier hinkamen. Also es ist ja noch gar nicht so ein...
Ja, wobei man da sagen muss, dass die Tales-Reihe immer, also die hatte schon, bis Tales of Arise hatten die das Problem. Das galt ja auch noch bei Tales of Berseria, was ja das letzte Spiel vor Tales of Arise war. Da lag zwar nicht ganz so viel Zeit dazwischen, aber in Japan ist das schon im August 2016 damals erschienen. Und die erste weltweite Veröffentlichung war damals 2017 im Januar. Das war zwar nur, also nicht mal ein halbes Jahr, aber trotzdem war es ein gewisser Zeitunterschied noch dazwischen, während Tales of Arise halt weltweit am selben Tag erschienen ist. Und die ganzen Remaster jetzt auch. Also jetzt denke ich, wird es hier auch eingependelt sein, aber Berseria, und das ist ja keine 10 Jahre her, das ist ja 2016, 17 gewesen, also ist jetzt bald 10 Jahre. Also bei der Tales of Arise hat es wirklich bis zum letzten Teil fast angehalten, dass die da so ein bisschen gebraucht haben, sage ich mal. Ja, Tales of Xeia damals nur für die PS3 erschienen. Für keine andere Konsole, auch nicht irgendwie portiert worden oder so nochmal.
Nee.
Das ist ja später bei den Tales of Spielen üblich gewesen, dass die dann auch nochmal eine PS4-Version bekommen haben, aber das hat halt erst mit Tales of Zestiria angefangen. 2015 war das der Fall. Das übrigens, da muss ich kurz sagen, da muss ich das ist ja sogar tatsächlich im selben Jahr noch erschienen, aber auch mit einem etwa 9 Monaten Unterschied.
Ah ja, damals. Okay.
Ja, und das war auch das letzte Spiel, das für die PS3 damals im Westen erschienen ist. Tales of Berseria hat die PS3-Version nur in Japan bekommen.
Aber ich glaube, Zestiria gab es auch dann für die PS4, oder?
Ja, genau, es gab auch für die PS4, es gab beide Versionen.
Achso, es gab beide,
In allen Regionen. Es ging jetzt nur darum, dass das letzte PS3-Spiel war, das es bei uns gegeben hat. Das ist am selben Tag für PS3, PS4 und PC erschienen. Nur in Japan ist die PS4-Version etwas später erschienen. Die haben erst die PS3-Version und dann etwa ein halbes Jahr später die PS4-Version bekommen. Und bei Tales of Berseria, da ist in Japan zeitgleich die PS3 und PS4-Version erschienen. Und wir im Westen haben nur noch die PS4-Version bekommen, gar nicht mehr die PS3-Version. Aber das soll halt gar nicht Thema sein. Wie gesagt, wir wollen über Xeia reden, das damals 2013 dann bei uns erschienen ist. Und jetzt mal die Frage an dich. Hast du es damals gespielt?
Ja, aber tatsächlich nicht zu Ende. Ich hab's gespielt damals. Ich bin aber auch nicht mehr sicher, bis wo ich gespielt habe. Das war, ich glaube, 2013 und so. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin dann irgendwann abgelenkt worden. Ich glaube, irgendwann war wahrscheinlich durch irgendein anderes Spiel oder so. Aber wirklich durchgespielt habe ich es damals tatsächlich nicht.
Okay, ich bin ehrlich, ich habe es damals auch gespielt, sehr viel.
Ja.
Ich weiß nicht mehr, ob ich es beendet habe. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich würde eher von ausgehen, aber ich will es auch nicht beschwören.
Ja.
Ich weiß es schlichtweg nicht mehr, ob ich das. Ich weiß, dass ich Tales of Graces F, was ja davor kam, nicht beendet
habe. Genau, das habe ich auch nicht beendet, genau.
Das habe ich auch jetzt im Remaster noch nicht beendet. Aber bei Xeia bin ich mir ehrlich gesagt unglaublich unsicher, ob ich es damals beendet habe. Ich weiß, und jetzt kommen wir zu einer der Besonderheiten des Spiels, dass ich damals die Jude-Linie gespielt habe.
Ja, genau, ich auch. Ja.
Und heute diesmal jetzt im Remaster, das übrigens am 31. Oktober 2025 erschienen ist. Also wenn sich Bandai Namco daran hält, wie sie momentan mit ihren Remastern umgehen, dann können wir davon ausgehen, dass wir etwa 2 Remaster von Tales of im Jahr bekommen.
Denke ich auch,
ja. Momentan. Also wir hatten, letztes Jahr hatten wir Tales of Graces F und Tales of
Xeia.
Tales of Xeia jetzt, genau. Und dieses Jahr bekommen wir dann die nächste, da reden wir am Ende nochmal drüber. Ich denke, dass wir noch ein zweites Remaster dieses Jahr bekommen werden. Aber wie gesagt, da reden wir nachher drüber, das wollte ich nur kurz mal anschneiden. Die Besonderheit von diesem Spiel ist ja, dass wir zu Beginn des Spiels zwischen 2 Charakteren wählen. Entweder Jude Mattis, Medizinstudent, oder Miller Maxwell.
Mhm.
Ich denke, es ist kein großer Spoiler zu sagen, wer sie ist.
Nee, das sagt sie direkt verraten. Das sagt sie direkt am Anfang. Also.
Genau, sie ist der große Herr der Geister, Maxwell.
Genau.
Und wird schon einige als Gottheit verehrt und kann halt diese Geister, Elementargeister und so kontrollieren. Deswegen sind auch die großen Geister direkt am Anfang bei ihr. Also Ifrit und Dean, Sylphie und Gnome,
genau.
Sind dabei ihr.
Muss man sagen, dass die...
Und das ist auch wichtig.
Ja, muss man ja sagen, dass in dieser Welt, in der das spielt, dass da die Menschen in Harmonie mit diesen Naturgeistern leben.
Harmonie würde ich nicht sagen. Das Harmonie ist ja hier, das ist ja eines der Themen der Story.
Ja, genau, darum geht's, genau.
Aber darauf gehen wir gleich. Lass uns darauf gleich eingehen. Ich will erstmal kurz über die Auswahl der Kriterien und so. Also wir müssen uns entscheiden, ob wir Miller oder Jude spielen wollen.
Mhm.
Und da die beiden ziemlich früh im Spiel zusammen unterwegs sind, gibt es jetzt nicht viele Unterschiede. Aber es gibt Stellen im Spiel, die anders ablaufen, je nachdem, wem wir gespielt haben, weil die sich manchmal kurzzeitig oder vielleicht auch für einen längeren Zeitraum mal trennen. Und das hat dann auch Einfluss darauf, was wir in der Geschichte mitbekommen, welche Szene.
Genau. Aber ja? Ich finde es aber sowieso, ich glaube, für den Einstieg ist es, glaube ich, besser, wenn man mit Jude anfängt, da er so ein bisschen mehr, am Anfang ein bisschen mehr Exposition über die Welt bekommt noch. Es fängt ein bisschen früher an, als Miller dann dazukommt. Und da kriegt man ein bisschen mehr Hintergrundinfos am Anfang. Mit Miller wird man so ein bisschen mehr reingeworfen, will ich mal so sagen.
Ja, man kriegt auch hier ein bisschen mehr, also durch Zwischensequenz, aber es stimmt, Jude ist, also wenn man die Kampagne so spielen will, wie wahrscheinlich von Bandai Namco gedacht, dann muss man erst Jude spielen und dann Miller. Man spielt halt dasselbe Spiel zweimal mit, ich sag mal, die Abweichungen sind jetzt nicht so riesig. Wobei ich glaube, in der späteren Verlauf kommen da sogar einige größere Abschnitte, in denen es Abweichungen gibt. Aber das ist jetzt aus meiner Erinnerung. Ich kann es nicht 100% beschwören, aber ich meine, es gibt da ein paar Stellen, die dann schon eine etwas entscheidendere Abweichung haben.
Mhm.
Und auf jeden Fall, wir entscheiden uns halt, wen von beiden wir spielen wollen. Wie gesagt, wenn man die Story, also wenn man da mehr Infos haben will, dann spielt man besser mit Jude. Wenn man, ich weiß nicht, ob man sagen kann, aber Miller ist, glaube ich, der mächtige Charakter zum Spielanfang. Dann spielt man mit Miller.
Hm.
Ratsam ist es wahrscheinlich, erst Jude durchzuspielen und dann nochmal mit Miller. Damit hat man halt dann doppelte Spielzeit. Man spielt dasselbe Spiel zweimal mit, wie gesagt, kleinen Abweichungen.
Genau. Also man muss ja sagen, sie verliert ja auch ihre Kräfte relativ schnell. Also
genau.
Also deshalb ist sie jetzt nur kurz übermächtig am Anfang. Ne?
Sie verliert im Prolog dann ihre Kräfte.
Genau.
Was du jetzt schon angesprochen hast, dass die Menschen dort in Einklang mit den Geistern leben, das stimmt nur so halb. Die Menschen sind sich der Geister und ihrer Kräfte bewusst, aber nicht mehr so, wie es mal ursprünglich der Fall war. Die Verehrung ist auch nicht mehr so groß und einige Menschen wollen diese Kräfte halt auch ausnutzen für, sagen wir jetzt, eine mächtige Waffe. Darum geht es ja auch im Prolog.
Genau.
Und Miller will das halt als Herr der Geister verhindern.
Genau, deshalb kommt sie dahin.
Und ja. Genau. Und das löst halt diese ganze Geschichte dann aus, um diesen Kampf, um die Macht der Geister, um natürlich Konflikt zwischen Nationen und so weiter und so fort. Wir wollen jetzt nicht zu viel von der Story spoilern, deswegen reißen wir das jetzt hier ganz grob nur an.
Mhm.
Sind auch zwei Nationen involviert, Raschgul und Old Jule, glaube ich, die zweite Nation. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher.
Ja.
Zwei Nationen auf jeden Fall involviert und spielt in der Welt Rhys Maxia. Also ist komplett neu natürlich. Wir haben es ja schon gesagt, dass die meisten Tales auf Spiele für sich stehen. Und ja, also wie gesagt, die Charakterauswahl hat Einfluss gerade auf den Anfang des Spiels und einige ausgewählte Szenen, aber viel vom Spiel erleben wir gemeinsam. Und dann, manchmal ist der Blickwinkel auch einfach ein bisschen angepasst, muss man dazu sagen. Aber wie gesagt, es ist alles so aus Erinnerung, weil ich habe jetzt den Spieldurchgang nur vor allem mit Miller nochmal gespielt. Ich habe zwar kurz mal mit Jude reingespielt, aber da habe ich halt auch nur den Anfang ein bisschen gespielt nochmal.
Ich muss aber auch sagen, ich weiß jetzt nicht, ob sich, ich meine, klar, wenn man das Spiel wahnsinnig mag und unbedingt alles sehen möchte, lohnt sich dann wahrscheinlich, das auch dann noch ein zweites Mal mit dem anderen Charakter durchzuspielen. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht so extrem wichtig, glaube ich. dass man beide...
Nee, also es sind wie gesagt einige Momente, die da den Unterschied geben. Mhm. Was die Hauptunterschied ist wer als Haupt, also wirklich als Protagonist der Geschichte wahrgenommen mhm. wird. Erleben wir die Geschichte aus Millers, also als Miller haben wir eher ihren Blickwinkel so ein bisschen, bei Jude mhm. haben wir eher seinen Blickwinkel.
Ja, genau.
Und wie gesagt, das sind ein paar Szenen, die das herausstechen lassen. Und natürlich wichtig dabei ist, wenn wir spielen. Wobei wir das, glaube ich, auch den Anführer können wir ja eh wieder ändern und so weiter. Deswegen ist es alles so ein bisschen, ja. Wir wollen auch gar nicht so lange damit jetzt aufhalten.
Nee, klar.
Weitaus wichtiger, also übliche Spielprinzip, wir im Laufe der Zeit schließen sich uns weitere Charaktere an. Insgesamt umfasst die Charaktertruppe 6 Figuren in mhm. diesem Spiel. Wir wollen jetzt nicht jeden erwähnen oder eingehen, aber 6 Figuren, denen interessanterweise eine Gruppe von 6 Antagonisten gegenübersteht, was ich auch sehr passend mhm. finde. Aber auch da wollen wir nicht zu viel zu verraten. 2 der Antagonisten begegnet man relativ früh im Spiel, beziehungsweise die eine direkt im Prolog. Da ist ihre Bedeutung noch nicht ganz so klar, aber man kann sich da schon denken, dass sie halt eine der zentralen Antagonisten sein wird.
Genau, sie steht ja auch als Boss-Charakter in dem Monster-Kompendium drin, sozusagen.
Genau,
ja.
Ganz genau.
Ja.
Und deswegen, also die Charaktere sind meiner Meinung nach recht gut geschrieben, also die Hauptfiguren.
Ja, das ist halt, ich finde, das ist auch immer so das herausstechende Merkmal von der Tales of Serie, finde ich.
Ja.
So die Story, die sind manchmal, muss ich sagen, in der Serie manchmal etwas, ja, die vergesst man, also ich vergesse die manchmal irgendwann, muss ich sagen. Selbst von meinem Lieblingsteil, Tales of Vesperia, weiß ich nicht mehr hundertprozentig, worum es am Ende ging. Muss ich zugeben.
Ja, also am ehesten erinnere ich mich noch an Tales of Symphonia tatsächlich von der Story her. Mhm. Die ist mir haften geblieben. Mhm. Aber es stimmt, vieles von der Story von den die Tales of Spiele sind, sie haben gute Geschichten, mhm. muss man dazu sagen. Sie bleiben oft nicht dauerhaft haften. Interessanterweise habe ich die von Tales of Systeria recht gut im Kopf, fällt mir gerade so auf.
Ah, okay. Nee, mir, ich hab die von Tales of the Abyss. Also Abyss und Vesperia, das sind so meine beiden Lieblingsteile. Deshalb, vielleicht ist das.
Okay, mein Lieblings.
Ja.
Ja, wahrscheinlich.
Ja.
Meiner ist halt Tales of Symphonia, deswegen ist es halt am ehesten haften
mhm. geblieben.
Die Geschichte hier ist gut, kann man nichts gegen sagen.
Nö.
Die hat ihre Momente. Sie verwendet halt die typischen Tales-of-Elemente mit, also Tales-of hat oft so dieses Intrigen und so Königreiche gegeneinander kämpfen und auch immer dieses mit den Geistern.
Mhm.
Ist dann dieses irgendwas in der Natur existiert, was dann irgendwelche Menschen ausnutzen wollen. Das ist auch so was, was oft in Tales-of-Spielen mhm. drin ist. Oder ein Konflikt, jetzt bei Tales of Symphonia haben wir den Konflikt zwischen 2 Welten, mhm. die ist halt zwischen dieses Menschen und Geister und zwischen Königreich und so weiter.
Tales of Arise ist ja auch ein Konflikt zwischen 2 Welten, ne?
Ja, genau.
Ne?
Das, sowas hast du häufiger mhm. als Thematik. Entweder sind es 2 Reiche, 2 Welten mhm. oder ja, wie hier halt Menschen, Geister auch, die so ein bisschen in Konflikt stehen, wenn auch nicht hier in einem direkten Kampf wie jetzt bei anderen. Aber das sind so die Themen von Tales of und die verarbeitet das sie halt auch wieder.
Genau, und ich finde, die Spiele leben immer so von den Charakteren und von der Interaktion mit denen. Es gibt ja auch diese Skits immer, ne, wo die man dann zwischendurch immer einschaut. Also da taucht dann unten so ein Prompt auf, da kann man dann, dass man dann eine Taste drücken soll, und dann fangen halt die Charaktere über irgendein Thema, das gerade aktuell ist, zu ein kleines Pläuschen zu halten. Die sind auch teilweise wirklich witzig, diese Skits. Also die sollte man auch nie überspringen oder so, finde ich.
Ja, man muss auch dazu sagen, die sind eingestuft. Das erkennt man auch dran. Das Haupt sind natürlich die Sachen, die auf die Hauptgeschichte eingehen. Mhm. Das sind so die wichtigsten Skits.
Mhm.
Dann gibt es noch Neben, die gehen auf Nebenhandlungsstränge ein. Das können auch charakterbezogene Sachen sein.
Mhm.
Zum Beispiel eine Unterhaltung zwischen 2 Figuren, weil gerade sich jemand Neues angeschlossen hat oder sowas.
Mhm.
Dann erfahren wir mehr über den Charakter, also auch sehr wichtig. Und etc.
Mhm.
Etc. dreht sich meistens halt um alles andere, um die Landschaft, in der man gerade unterwegs ist, um irgendeine Nebenquest, die gerade passiert ist. Also das kann alles Mögliche sein. Das können auch Belanglosigkeiten sein. Aber wie Markus schon gesagt hat, sehr oft sehr witzig, sehr kurzweilig, voll vertont diese Skits
mhm.
auf Japanisch oder Englisch.
Ja.
muss man sich halt dann entscheiden, was für eine Synchro man da bevorzugt. Das Spiel selbst ist nicht voll vertont. Es gibt die Hauptquest, Hauptstory ist komplett vertont. Es gibt aber Nebengespräche und Unterhaltungen mit Dorfbewohnern, die halt keine
Vertonung haben.
Sogar einige Dialoge, die automatisch ausgelöst werden, die aber jetzt nicht direkt zur Hauptgeschichte gehören, sind auch nicht immer vertont. Also da sollte man jetzt nicht eine hundertprozentige Vertonung erwarten. Mhm. Aber das Wichtigste ist definitiv vertont und die Skits sind halt voll vertont. Gut. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt aber trotzdem mal aufs Gameplay ein. Mhm. Das ist ja typisch, man kann ja wirklich sagen, wir haben hier ein typisches Tales-Aufspiel.
Ja.
Man muss hier mal so ein bisschen unterscheiden. Tales of kann man in 2-3 Kategorien einsortieren. Wir haben die klassischen Tales-Spiele, die gehen so ungefähr bis, ich weiß gar nicht, ich würde sagen Vesperia, wobei Vesperia auch schon die modernen Elemente drin hat, das ist ja so ein fließender Übergang. Tales of Graces und Tales of Xillia haben definitiv nicht mehr dieses klassische mit der Oberwelt, auf der wir
unterwegs sind. Richtig, genau.
In den früheren Spielen der Fall war.
Genau.
Hier sind wir in aus der Third-Person-Sicht, was ja auch schon die anderen Spiele hatten, teilweise in den Gebieten unterwegs und die Gebiete sind halt miteinander verbunden, aber wir haben keine Oberwelt mehr.
Genau.
Was ja auch nicht schlimm ist. Und so bewegen wir uns halt dann von Gebiet zu Gebiet, was trotzdem eine offene Welt ist, was allerdings wie auch bei Tales of Graces gerade in den ersten Stunden, und wir reden hier wirklich von ein paar Stunden, die das dauert, recht linearen Spielablauf
richtig, hat. Richtig, also
weil wir halt wirklich...
Genau, man muss halt auch immer wieder so ein bisschen hin und her laufen und man kriegt erst im Laufe der Zeit dann tatsächlich so eine Karte, wo man dann die einzelnen Punkte, die einzelnen wieder anwählen kann, also wo das man dahin wieder zurück.
Schnellreise halt.
Schnellreise
über eine Welt.
Ja.
Genau. Genau, also es dauert wirklich ein paar Stunden, je nachdem, wie man spielt, lässt man Nebenquests liegen oder nicht, wie viel besiegt man Gegner, umgeht man Gegner oder nicht, dann kann das schneller gehen oder kürzer dauern.
Ja.
Das hängt immer von der eigenen Spielweise von solchen Spielen halt auch ab. Aber es dauert schon seine 5 Stunden, würde ich sagen, bis man das hat. Und bis dahin ist es halt ein sehr lineares Spiel. Mhm. Was ja auch nicht schlimm ist. Auch danach bleibt es weitgehend linear bis zu einem gewissen Punkt, was bei den meisten Tales of Spielen der Fall ist, wobei die sich halt auch irgendwann öffnen. Das ist hier dann auch irgendwann der Fall. Aber man sollte jetzt nicht, wie noch bei Vesperia zum Beispiel, mit einer Weltkarte oder so rechnen, was ja auch schon, wie gesagt, bei Graces der Fall
richtig
war. Und das bezeichne ich dann gerne als die moderneren Tales of Spiele. Mhm. Wir müssen ja auch sagen, wir hatten hier die erste längere Pause in der Reihe nach seit ein paar Jahren, weil 2011 ist Tales of Xillia erschienen, das davor 2009 Tales of Graces. 2 Jahre sagt man, okay, ein Jahr ohne. Mhm. Das letzte Jahr, das aber kein Tales of bekommen hatte, war 2006. Was ja auch nochmal ein Unterschied ist. Davor sind, in der Zeit dazwischen, sind 4 Spiele in 3 Jahren erschienen.
Ja, die haben die schon fast
jedes Jahr. Das ist so das
jedes Jahr Tales auch,
of Ding da, eigentlich.
Genau, das ist dann, es gibt ja dann noch welche für die PSP oder Nintendo DS oder so, ne? Also da sind ja noch.
Genau, also PS Vita war Tales of Hearts, kam für die PS Vita, DS raus, dazwischen noch, deswegen sind es auch, 4 Spiele und nicht nur 3, weil wir hatten 3 Hauptteile, wenn ich mich nicht ganz täusche. Nee, 2 Hauptteile und 2 Handheld-Teile hatten wir in der Zeit. Aber gut, wie gesagt, wollen wir gar nicht zu lang, wir wollen ja über das Gameplay von Tales of Xillia reden. Also wir sind in diesen Umgebungen unterwegs, das sind Städte, Dörfer oder halt, ja, Landschaft, beziehungsweise hin und wieder auch Dungeon. So bei Dungeon kommt nach dem Prolog lange Zeit keiner, wie man als klassischen Dungeon bezeichnen könnte. Das sind dann wirklich eher so die Verbindungen, also das ist der Wald, die Ebene, sowas in der Richtung. Da laufen auch Gegner rum, die sieht man, und sobald man sie berührt, kommt es zum Kampf. Tales of typisch, keine rundenbasierten Kämpfe, sondern Action. Man bewegt sich auf einer Linie, kann aber mit Schultertaste halten, sich auch komplett frei bewegen, also mit hinter den Gegner bewegen, was auch Vorteile bringt. Man schlägt mit der einer Taste zu. Das müsste auf der Switch die A-Taste sein.
Ja.
Mit der B-Taste löst man seine Spezialangriffe aus, die sich halt Artus nennen.
Genau, die kann man auf.
Kann man auch mehrere belegen.
Genau, dass man die auf die, dass man die nach, zum Beispiel nach, wenn man nach oben drückt und dann B oder nach links, nach rechts, genau. Nach unten, dass man dann andere.
So führt man verschiedene
genau.
Angriffe aus und verschiedene Artes. Und von den Artes kann man auch noch mehr ausrüsten, indem man dann Schultertaste dazu hält.
Genau. Insgesamt wird das, glaube ich, wird das Linear Motion Battle System genannt, aber. Ja,
genau, genau, ganz
aber
genau.
Aber jetzt hier bei Tales of Xillia heißt es Dual Rate Linear Motion Battle System. Und dieses Dual Rate, das kommt halt daher, dass man hier immer zwei Charaktere miteinander ja, verbinden kann, linken kann, die dann auch sich den gegenseitigen Rücken frei halten können oder auch zusammen halt diese Art so Spezialangriffe ausführen können.
Genau, und es gibt auch bestimmte Fähigkeiten, so passive Fähigkeiten, die man ausrüsten kann im Laufe der Zeit, die lernen die halt. Und die bringen auch Partner Unterstützung, sowas wie heilen ist es dann oder sowas in der Richtung.
Genau.
Oder, dass man dann sich einen Stärkebonus teilt durch diese Verbindung und sowas. Es gibt auch einen Angriff, den man auflädt, dadurch, dass man mit einem Partner aktiv ist. Dadurch kann man dann immer wieder mal besondere Spezialangriffe auslösen und dann wiederum auch ganz, wenn die Leiste voll ist, so eine speziell, ja, ich weiß nicht mehr, wie sie es nennen, so eine Zeit auslöst, sondern so läuft die Leiste dann runter und da ist man dann besonders stark, verbraucht keine Punkte für seine Arts, weil Arts verbrauchen natürlich sowas wie Magiepunkte. Außerdem braucht man, ich weiß nicht mehr, wie sie sie nennen, ich nenne es jetzt mal Aktionspunkte.
Ja.
Für jede Aktion, die man ausführt, die braucht man. Und die füllen sich halt mit der Zeit auch wieder auf, die sind halt erforderlich für die Aktionen und besonders für Artes verbrauchen die halt ein bisschen mehr Punkte.
Genau.
Und dadurch ist man ein bisschen eingeschränkt, was man machen kann. Man muss ein bisschen taktisch vorgehen. Gegner haben auch ihre Empfindlichkeiten, die wehren ab, die setzen ihre eigenen Artes ein. Und so sollte man halt dann mit bis zu 4 Charakteren, die aktiv sind, versuchen, da so ein bisschen in Einklang zu agieren. Ja, man steuert halt seine Hauptfigur, also die Figur, die man gerade als Anführer gewählt hat, und die anderen werden nach den selbst festgelegten Einstellungen, was recht umfangreich möglich ist, verhalten die sich dann halt auch im Kampf.
Genau.
Also da kann man schon recht umfangreich festlegen, wie die sich verhalten sollen.
Richtig, ja. Also da.
Auch welche Arts sie einsetzen dürfen, können wir festlegen.
Ja, auch wann, ne? Wenn die jetzt solche wenig Hitpoints haben oder dass sie sich heilen sollen und so weiter. Oder andere heilen
sollen. Genau, und wie sie Gegenstände verwenden. Aber gibt es genug Einstellungsmöglichkeiten, die man da vornehmen kann.
Ist das vielleicht nicht ganz so umfangreich wie bei Final Fantasy XII, dieses Gambit-System, aber ist schon ganz ordentlich.
Ne? Genau, ja. Ja, ansonsten sind die Kämpfe halt Standard-Tales-Sache.
Genau.
Ich finde es wieder spaßig.
Also natürlich, gerne. Ja klar.
Die Charaktere sammeln natürlich Erfahrungspunkte, steigen im Level auf, Levelaufstiege bringen. Ich glaube, sie nennen es WP in dem Spiel. Die können wir dann in einer Art Skilltree, ich habe vergessen, wie das
genau also der heißt Lilium Orb auf Englisch. Ich weiß nicht, genau. Wie er auf Deutsch heißt. Es sieht ein bisschen aus wie ein Spinnennetz. Ne? Und,
ja, genau.
Ja, es ist so ein bisschen wie das Pharaoh-Brett von Final Fantasy X. Aber dass man dann ne, also man kann da diese Orbs quasi freischalten, die dann irgendwelche plus Magiepunkte oder plus Hitpoints oder so geben. Und wenn man die in diesem Spinnennetz halt miteinander verbindet, dann schaltet man halt auch noch so welche frei, die dann dazwischen liegen sozusagen. Ne? Und wenn man es als Spinnennetz sieht, zwischen diesen Fäden sozusagen. Wenn man es jetzt irgendwie.
Ja. Ne? Und das können neue Arts sein, das können neue passive Fähigkeiten sein, das kann alles Mögliche sein. Und man erweitert dieses Spinnennetz auch immer mehr. Mhm. Da gibt es ja bestimmte Punkte, durch die, wenn man die mit einnimmt, dann erweitert sich das. Und man kann sogar an bestimmten Stellen einen weiteren Orb freischalten. Mhm. Eine zweite, ich glaube, die nennt es einfach Kugel im Deutschen.
Ja.
Freischalten und hat dann einen zweiten Skilltree im Grunde für den
Charakter. Ah ja, okay. Mhm.
Ja, also das wird mit der Zeit dann, je nachdem, was man da freischaltet auf seinem Spinnennetz, wird eine zweite Kugel freigeschaltet. Mhm. Und dann hat man einen weiteren Skilltree, kann aber auch noch in den ersten investieren, wenn der noch nicht, der geht dann immer noch weiter.
Mhm.
Also hat dann noch mehr Möglichkeiten, den Charakter zu erweitern. Und die Fähigkeiten, diese passiven, die rüsten, muss man ausrüsten. Das kostet allerdings Punkte. Jede Fähigkeit unterschiedlich viele Punkte. Und man hat halt eine begrenzte Anzahl an Punkten, die man auch über diesen Skilltree, also erhöht. Mhm. Deswegen sollte man darauf achten, dass man auch immer wieder mal die FP erhöht.
Ja, genau.
Weil dann kann man immer neue Fähigkeiten freischalten, also aktivieren. Und die sind halt auch wichtig, weil das halt passive, wirklich teilweise recht gute Vorteile
ja, bringt. Ja, definitiv.
Die mehr Erfahrung
definitiv. Als Beispiel. Man darf dann nur nicht, nur ja. dann nicht vergessen, dann auch immer wieder da reinzugucken. Ne, das ist
genau.
Ja. weil das passiert dann
sowohl leicht. Sowohl Skilltree als auch Fähigkeiten sollte man immer wieder mal kontrollieren, weil das vergisst man. Mhm.
Ja. Genau.
Ja, das ist die Charakterentwicklung, die ich übrigens sehr mag in dem Spiel.
Finde ich auch gut. Also ich mochte auch schon, ich mag das ja auch bei Final Fantasy X und so, deshalb, das finde ich auch immer, finde ich auch sehr nett. Das ist dann auch so ein bisschen individueller, wie man dann die Charaktere so ein bisschen auch entwickeln kann. Ne?
Genau. Und was gibt's sonst noch zum Spiel zu sagen? Also, ansonsten, wir folgen natürlich der Geschichte, wir erlegen unsere Hauptquest. Es gibt optionale Nebenquests, die wir erfüllen dürfen.
Ja, die finde ich aber... Die
erzählen auch teilweise ganz...
Ja, die finde ich größtenteils, sind die dann nur ein bisschen dröge, finde ich.
Ja, das ist genau, das ist es. Die erzählen halt ihre kleinen Geschichten, aber die sind halt eher so, wir haben eine Söldnerin beauftragt, Monster zu besiegen und sie ist noch nicht zurück, ich mache mir Sorgen, geht mal nachschauen. Sowas in der Art.
Genau, dann muss man gegen ein paar Monster kämpfen und dann ist es fertig. Oder man muss irgendwelche
und gibt die ab.
Gegenstände irgendwelchen Leuten geben. Also es ist jetzt nichts überwältigend Neues oder so. Es sind halt ein paar typische Fetch-Quests oder kille diese Monstergruppe und das war's ein bisschen. Ja.
Ganz genau. Also es gibt da recht wenige, beziehungsweise keine wirklich ausgefeilten Nebenquests. Zumindest würde ich mich jetzt keiner erinnern.
Nee.
Das sagt ja schon einiges aus. Es sind aber auch nicht so viele. Gerade zu Beginn des Spiels hält sich die Anzahl in Grenzen. Mhm. Das Spiel geht dann doch bei der Story eher auf die Hauptquest. Man kann sie erfüllen, auch wenn man dadurch ein paar nette Sachen bekommt. Zum Beispiel kann man die Charaktere, man kann den Kleidung anziehen, also jetzt Aussehenskleidung.
Genau.
Hier ist keine Unterschiede. Man hat hier normale Ausrüstung, durch die dann stärker werden die Charaktere. Das hat keinen Einfluss aufs Aussehen der Charaktere. Aber es gibt Outfits, die man den anziehen kann. Da gibt es auch so Gimmick-Sachen wie, was ich, eine Brille mit Schnauzbart.
Genau.
Und sowas kann man über Quests zum Beispiel auch bekommen. Außerdem sind die Nebenquests sehr, sehr nützlich dabei, um Geld zu verdienen.
Das stimmt. Und das muss man vielleicht auch noch sagen. Die Shops, die sind alle gleich. Und man muss selber quasi die Shops aufleveln, um neue Gegenstände freizuschalten, die verkauft werden.
Genau, und das Aufleveln funktioniert in jedem Shop. Ist auch vollkommen egal, ob man jetzt in einem, was weiß ich, Gegenstandsshop oder Waffenshop ist. Man kann alle Shops in jedem Shop erweitern. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es im Original ging, ob das jetzt eine neue Neuerung ist, dass das in jedem alle gehen. Oder ich glaube, im Original musste man noch zu dem speziellen Shop hingehen, um den dort zu erweitern, bin ich mir ganz sicher. Mhm. Also man muss
zum
Waffenshop gehen. Aber ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Auf alle Fälle kann man die da erweitern. Dafür setzt man Materialien ein. Welche Materialien Boni bringen, wechselt auch. Mal wollen die Erz, mal wollen die, was weiß ich, irgendwas aus der Natur haben oder so. Und die bringen Punkte, die setzt man ein, das steigen die im Level auf. Man kann alternativ auch Geld einsetzen, aber Geld ist halt hier gerade am Anfang ein bisschen wenig da.
Genau.
Und wenn die halt im Level aufsteigen, werden entweder Rabatte gewährt, dadurch kriegt man Gegenstände einfach günstiger, oder es werden neue Gegenstände freigeschaltet. Dabei muss man beachten, dass die alten natürlich trotzdem noch drin sind. Also wenn ich jetzt irgendwie Gegenstand nicht leisten konnte, den Shop erweitert, und wenn neue da sind, dann kann man sich entscheiden, ob man die etwas schwächere, bessere Waffe kauft, die man noch nicht hatte, weil die günstiger ist, oder ob man direkt die richtig gute kauft, die halt teurer ist. Mhm. Das muss man halt dann selbst wissen. Wenn man genug kämpft, genug Nebenquests erfüllt, kriegt man, und halt die Sachen, die man nicht mehr braucht, wieder verkauft, kriegt man das eigentlich auch recht gut hin, würde ich
sagen. Ja, das ist auf jeden Fall gut möglich, das stimmt. Das stimmt. Ja. Man sollte nur dann zwischendurch auch immer die Augen offen halten und halt Gegenstände sammeln, wie zum Beispiel Kupfer oder sowas, das so an Felsen man halt von Felsen bekommt und so, weil mit denen kann man halt dann die Shops halt aufleveln schneller. Ne, das geht auch schneller.
Außerdem braucht man die Gegenstände teilweise für Nebenquests.
Das auch, ja. Das auch.
Ja. Aber die sind ja auf der Karte Minimap eingezeichnet, die Sammelpunkte.
Genau, deshalb sollte das gar kein Problem
sein. Also genauso wie Truhen sind eingezeichnet, das sollte also ein Problem sein. Sogar diese seltenen Schatzkisten von dem einen Piraten, die dann irgendwann als erwähnt werden, selbst die sind auf der Karte eingezeichnet. Ich weiß gar nicht mehr, ob es im Original der Fall war oder ob das jetzt so ein Quality-of-Life-Ding des Remasters ist. Es gibt auch eine Funktion, durch die man, wenn man den linken Stick reindrückt, dann rennt der Hauptcharakter sehr schnell. Da bin ich mir echt nicht sicher, ob diese Funktion schon im Original drin war, weil die Figur bewegt sich da schon ein bisschen ungewöhnlich schnell.
Ja, ist wahrscheinlich hinzugefügt worden, ja.
Ich denke, es ist eine Art, damit man einfach schneller unterwegs ist, weil sonst, man ist locker mit der doppelten Geschwindigkeit unterwegs und das bringt schon viel.
Genau.
Wir können damit auch eigentlich mal auf das Remaster an sich eingehen.
Ja.
Weil eine der wichtigen Sachen, die hier so eine Besonderheit ist, der Great Shop, ich weiß gar nicht, ob der im Spiel auch so heißt.
Heißt er.
Den haben wir mal so genannt. Heißt er. Ja. Den kennt man aus anderen Tales of Spielen. Zum Beispiel Tales of Graces F hat den auch drin, das Remaster auch direkt von Anfang an. Früher war der immer erst, wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat, verfügbar. Was natürlich hilfreich ist beim zweiten Durchgang, wenn man das Spiel mit Jude durchgespielt hat, mit Miller nochmal spielen will oder umgekehrt. Da kann man nämlich Boni freischalten. Das kostet sogenannte EP, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, wie es im Original war, ob man da anhand dessen, wie man das Spiel gespielt hat und was man erfüllt hat, die EP erhalten hat, oder ob man da auch einfach alle hatte, weil hier ist es jetzt so, man hat den Great Shop mit allen möglichen aktivierbaren, ich nenne es jetzt mal Boni,
ja,
und genug EP, dass man alles aktivieren kann.
Richtig. Und das ist dann wirklich, deshalb kann man dann auch direkt von Anfang an quasi doppelte Erfahrungspunkte bekommen und das Spiel halt...
Sogar noch mehr.
Oder noch mehr, genau. Und das Spiel halt wesentlich leichter machen für sich auch, ne?
Ja. Es gibt da verschiedenste Funktionen, zum Beispiel auch, dass jede Fähigkeit nur einen einzigen Fähigkeitspunkt kostet, müsste dabei sein.
Ich glaube, ja, sowas auch, ja.
Meint schon, ja. Man kann einstellen, dass der ausgeteilte Schaden doppelt so hoch ist, allerdings ist auch dann auch der Schaden der Gegner doppelt so hoch. Mhm. Das muss man auch berücksichtigen. Manchmal haben die auch eine rückseitige Wirkung. Trotzdem können die Kämpfer dadurch schneller laufen, also insgesamt schneller gehen. Also es sind sehr nützliche, hilfreiche Funktionen, auch sowas wie zum Beispiel, dass man einfach zum Start einen Set Items bekommt oder dass man zum Start 1000 Geld bekommt, also Geld heißt Geld hier im Spiel, sowas in der Art. Ich glaube, das findet man im Inventar dann als aktivierbaren Gegenstand, solche Sachen. Die meisten dieser Sachen lassen sich, wenn man sie bei Spielstart einmalig aktiviert hatte, auch jederzeit wieder deaktivieren. Ein paar weniger, drei steht dabei, dass es nicht geht. So drei von denen. Oder vier waren es. Da muss man halt dann berücksichtigen, dass man die, wenn man die einmal aktiviert hat, nicht mehr deaktivieren kann. Alle anderen, wenn man sie einmal aktiviert hatte, kann man sie wieder deaktivieren. Deswegen lohnt es sich vielleicht, wenn man die Möglichkeit einfach haben will, das vielleicht später noch zu nutzen, sie beim Spielstand einfach mal alle zu aktivieren. Kostet ja nichts.
Genau.
Außer die man nicht mehr deaktivieren kann. Und dann kann man sie ja direkt wieder deaktivieren. Dasselbe gilt beim Schwierigkeitsgrad. Den kann man einstellen. Ich glaube, es gibt sogar 5 Schwierigkeitsgrade,
ja, meine ich. Ja, kann gut sein, ja.
Und normal ist nur der zweite. Die sind ein bisschen seltsam. Der Name ist ein bisschen seltsam. Ich glaube, der oberste heißt irgendwie sowas wie, ich habe es nicht mehr vergessen, war ganz seltsam. Ich glaube, unbekannt einfach nur oder sowas
okay.
War das.
Okay, das war jetzt gar nicht. Ja, fand ich eine
seltsame Bezeichnung im Deutschen. Da kann man halt auch noch so entscheiden, wie schwer will man das Spiel haben. Und schon der normale, sage ich mal, ist jetzt nicht das Schwierigste, weil es ist halt der zweite von 5.
Genau.
Er ist in Ordnung, es ist halt das, was der Standardschwierigkeitsgrad ist. Ich glaube sogar, dass der, ich weiß gar nicht, ob im Original damals es auch 5 gab, beziehungsweise ob das alle schon von Anfang an freigeschaltet waren. Bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Ja, aber das ist jetzt auch drin und was natürlich dann auch nochmal eine, schönes Quality of Life Ding
einfach. Richtig, ist, genau, das ist halt nett. Ne? Genauso ist auch, wie du hast eben von den Kostümen da auch gesprochen, ne? Die sind ja jetzt auch, alle DLCs sind ja auch hier verfügbar. Es gab, glaube ich, welche irgendwie so mit Lizenzen oder so, die sind nicht dabei. Es gab so, ich glaube, hier so Idolmaster oder so, da weiß ich jetzt nicht, ob die auch dabei sind.
Nee, die sind, glaube ich, nicht dabei, aber ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Ich habe es noch nicht so genau drauf geachtet, welche drin sind.
Genau.
Es gab, es sind, die schreiben bewusst, ich glaube, sie sagen, dass die meisten DLCs drin sind oder sowas. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber nicht alle. Es gibt auch tatsächlich kaufbare DLCs. Ich glaube, zwei davon kann man nicht kaufen. Die kann man sich nur runterladen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Okay. Es gibt aber definitiv drei kaufbare. Das würde ich aber nicht als direkte DLCs im eigentlichen Sinne sehen, weil damit kann man sich schlichtweg Level-Ups kaufen.
Und, ach so.
Und zwar einmal, es gibt, man kann sich ein Level-Up plus 10 kaufen, wenn man 10 Level aufsteigt, es kostet 3 Euro. Wenn ich es richtig verstehe, kann man das zweimal kaufen insgesamt. Dann ein plus 5 Level-Up kann man sich dreimal kaufen für 1,99 und dasselbe dann nochmal viermal ebenfalls für 1,99. Also das sind wirklich einfach nur Level-Ups. Da steigen die Charaktere um halt die entsprechende Levelzahl 5 oder 10 einfach auf.
Okay. Ja gut, wenn man es braucht, ne, also das ist jetzt nicht, ne, das ist jetzt nichts Weltbewegendes, ne?
Genau, entweder, ich weiß es nicht genau, ich glaube, entweder geht es um 20 Level damit insgesamt hoch oder halt mal die Zahl, aber da bin ich mir jetzt echt gerade nicht ganz sicher. Mindestens 20 Level kann man damit überspringen. Mhm. Braucht man aber eigentlich nicht. Nee. Da kann man genauso gut dann einfach im Great Shop die doppelten Erfahrungspunkte einstellen und gut ist. Und über die Fähigkeiten kriegt man ja auch noch die Möglichkeit, die Erfahrungspunkte, die man sammelt, deutlich zu erhöhen. Also es ist jetzt nicht das Problem, in dem Spiel Level aufzusteigen. Nee, eben. Aber wenn man es möchte,
ganz genau.
Ist jedem selbst überlassen. Ja. Ansonsten hat das Spiel halt so die typischen Sachen. Schärfere Auflösung, etwas bessere Grafik, stabile Bildwiederholrate. Also mir läuft zumindest flüssig auf das bei dir. Wie ist es bei dir?
Die Switch-Version ist auch in Ordnung. Es ist natürlich jetzt, ich glaube, also die PS5-Version sieht natürlich besser aus. Also man muss sagen, es gibt halt keine Switch 2-Version. Es ist halt eine Switch-Version, die halt auf der Switch 2 dann mit etwas höherer Auflösung läuft.
Genau.
Und es ist vollkommen in Ordnung, also es ist gut, aber ich glaube, die PS5-Version ist dann noch, ist halt noch ein bisschen schärfer tatsächlich. Ich meine, die kommt noch dazu, dass auch die Charakterdesigns und auch die Monsterdesigns, die sind recht bunt. Das ist eigentlich recht cool. Und das kommt vielleicht auf der PS5 noch einen Tick besser rüber, wenn das so noch viel schärfer aufgelöst ist. Oder jetzt auf dem PC.
Ja, kann ich sagen. Ich habe die Xbox-Version. Die Farben sind ein bisschen kräftiger als auf der Switch-Version, weil wir schlichtweg hier HDR haben. Das kann die Switch 1-Version auf der Switch 2 halt nicht 100% umsetzen. Die Auflösung ist nochmal höher, weil wir halt hier nur eine Switch-Version und keine Switch 2-Version haben. Dadurch sieht es auf der Xbox, also auf der PlayStation 5 oder dem PC einfach nochmal einen Ticken besser aus. Man muss ja auch sagen, es gibt keine PS4 und keine Xbox One-Version von diesem Remaster. Mhm. Was mich überrascht hat, ehrlich gesagt. Aber okay, warum nicht? Mhm. Da verstehe ich halt nicht, warum sie keine Switch 2-Version gebracht haben. Aber das hat Bandai Namco bisher anscheinend noch nicht angedacht für die Tales of Spiele.
Anscheinend.
Finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen.
Ja, definitiv.
Aber ja, ist halt so. Wird sich wahrscheinlich demnächst auch irgendwann dann noch ändern. Trotzdem ist es ein schönes Remaster, auch auf der Switch.
Ja.
Wenn man eine etwas bessere Version haben will, dann so muss man es halt auf der PS5, PC oder Xbox spielen.
Richtig.
Ansonsten, die Grafik an sich hat mir schon auf der PS3 gefallen, wie du schon gesagt hast, alles sehr bunt, schöne Charakterdesigns, natürlich matschige Texturen teilweise immer noch sichtbar, die Umgebung könnten ein bisschen... sag ich mal, voller sein. Da ist jetzt nicht so viel los, abgesehen von Monstern zum Beispiel in der Ebene. Die sind halt begrenzt, die Gebiete. Es stehen ein paar Bäumchen und Pflanzen rum. Es kann auch mal ein Pop-In geben. Aber alles nicht jetzt in einem, sagen wir mal, dramatischen Rahmen oder störten Rahmen oder sowas.
Nee, genau.
Musik,
also es ist,
finde ich sehr gut.
Es ist halt typisches so PS3 Grafik so ein bisschen. Ich meine Vesperia und Graces sind glaube ich noch eine Spur bunter, aber es liegt auch so ein bisschen an dem Grafikstil. Also gerade Vesperia hat ja diesen Cell Shading, diesen Stil, ne? Also Xillia ist ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen gediegener vielleicht, so ein bisschen erdiger noch irgendwie, keine Ahnung. Ja.
Ja, es ist nicht, es ist ein bisschen weniger dieser cel-shading Look, den sie früher mal bei den Tales of Spielen hatten.
Genau.
Davon haben sie sich ein bisschen entfernt. Das haben sie ja schon bei Tales of Graces in Teilen.
Mhm.
Sie sind halt ein bisschen anderen Weg langsam gegangen, mhm, sage ich mal. Ohne jetzt diese Anime-Lastigkeit der Spiele zu verlassen.
Nee,
weil
nee,
wir haben ja auch immer noch diese Anime-Zwischensequenzen.
Genau.
Und also schon Tales of Graces war noch bunter. Die Charaktere wirkten auch noch ein bisschen kindlicher in Tales of Graces,
weil
der direkte Vorgänger ist. Hier haben wir jetzt etwas erwachsener, jugendlicher wirkendere Charaktere, auch vom Design her.
Genau.
Was besser zu dem Alter der Charaktere passt, als jetzt zum Beispiel bei Tales of Graces. Bei Tales of Vesperia hat das auch besser zu den Charakteren gepasst,
mhm,
wie sie aussahen vom Alter her.
Ja.
Das war halt bei Tales of Graces war halt so der Sonderfall, aber ich glaube, Tales of Graces, da müsste ich jetzt auch überlegen, das nächste war auch ein PS3. Nee, das war ursprünglich war es ein Wii-Spiel.
Genau. Genau. Und F.
Das war nämlich ein
ursprüngliches Wii-Spiel,
wurde dann erst mit
genau.
F. Ja. Und das dürfte der Hintergrund hier sein, weswegen damals dieser Stil nochmal im Vergleich zu Vesperia, ich will nicht sagen vereinfacht wurde, aber verändert
ja,
wurde.
Ja, genau.
Und Xillia ist halt jetzt, ja, es ist der erste Teil, der direkt für die PS3 erschienen ist.
Genau.
Bei Vesperia war der auch schon, nee, Vesperia war auch schon PS3, so Xbox 360.
Erst 360 und dann kam nachher
trotzdem, es war halt dieser,
genau, es gab
nachher, man merkt halt einfach diesen Schritt in der Technik, den sie damals gemacht haben.
Genau, es gab dann die PS3-Version, ja später, da war dann ja auch noch ein neuer Charakter dabei, diese Piratin.
Von, genau,
bei Vesperia.
Bei Vesperia.
Genau.
Ja. Und Xillia ist halt einfach, die haben einfach den technischen Schritt gemacht, den man im Spiel ansieht, ohne dass jetzt die ganze Grundlage da ignoriert wurde, das Anime, weil es ist halt einfach Tales of hat nun mal diesen Anime-Stil.
Mhm.
Aber gut, wir wollen uns gar nicht so lange mit der Grafik aufhalten. Musik, gute Musik, finde ich sehr stimmungsvoll, passt sehr gut zum Spiel. Es gibt die typischen Anime-Zwischensequenzen, die wieder sehr, sehr gut sind, meiner Meinung nach.
Ja.
Ja,
genau.
Würde ich nämlich schon sagen, also die sind wieder sehr, sehr schön umgesetzt. Ich weiß gar nicht, welches Studio damals zuständig war.
Oh, das weiß ich gerade auch nicht.
Ich bin gerade überlegen, ob es mir einfällt, aber ich komme, glaube ich, gerade nicht drauf, welches Anime-Studio damals bei Tales of Xillia beteiligt war.
Nee, die sind halt mehrere, gehabt, also sind halt mehrere, wie üblich bei den Tales-Spielen, an besonderen Story-Punkten gibt es dann so eine Anime-Sequenz, also als Vorspann natürlich und Abspann, aber auch zwischendurch gibt es mehrere an besonderen Ereignissen, ne, also besonders wichtigen Ereignissen.
Genau. Ja. Ja, es ist jetzt nicht so, dass wir da super viele drin hätten, aber es sind schon ein paar drinnen. Ja, genau.
Ja, was mich so ein bisschen gewundert hat, ist, dass sie halt nicht das zusammen mit Tales of Xillia 2 halt in einer Compilation rausgebracht haben. Ne?
Ja, das hätte ich glaube, das würden sie auch nie machen. Das wäre mich bei Tales of Symphonia hätte ich das eher noch gesehen, weil sie Symphonia schon vorher mal auf die PS3 und den PC gebracht hatten.
Mhm.
Da hätte ich eher gesehen, dass sie die beiden Teile, den Nachfolger auf der Wii und das Remaster vom ersten Teil zusammenpacken. Jetzt bei Xillia, dafür sind es zwei zu große, zu klar eigenständige Spiele. Also nicht von Story, sondern wie sie halt funktionieren. Außerdem, ja, warum soll man die beiden Spiele in einen Remaster packen, wenn man doch zwei draus machen
kann? Ja, das ist es nämlich.
Ganz hart
das
zu sagen.
Ist es nämlich, tatsächlich.
Es ist einfach der Fakt dabei, Tales of Xillia 2 ist so auch nochmal eigenstehend, weil, also Tales of Xillia 2, um mal kurz drauf einzugehen,
mhm,
ist das wirklich der direkte Nachfolger gewesen. Es gab kein anderes Spiel dazwischen. Es ist ein Jahr später in Japan erschienen. Also 2011 ist es ja Tales of Xillia 1 in Japan erschienen. 2012 kam bereits Tales of Xillia 2. Das heißt, es gab schon beide Teile, bevor wir in Europa den ersten Teil bekommen haben.
Mhm.
Deswegen kam dann auch Tales of Xillia 2 bei uns erst im August 2014. Also genau ein Jahr nach Tales of Xillia kam dann der zweite Teil raus.
Mhm.
Mit einem neuen Hauptcharakter. Also wir haben da wirklich neue Hauptfiguren, auch wenn die natürlich Charaktere aus dem Vorgänger mitverwenden, ohne jetzt hier was spoilern zu wollen, aber das ist ja normal bei solchen Spielen.
Genau.
Aber wir haben da ganz klar zwei neue Hauptfiguren, die als neue Hauptfiguren fungieren. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, hier haben wir nicht mehr die Charakterwahl. Wir haben den einen Hauptcharakter, Ludger, als klaren Hauptcharakter.
Genau.
Und das ist dann der klassischere Weg.
Der allerdings tatsächlich sogar ein Silent Protagonist ist, also der spricht nicht.
Ja, siehst du, das geht sogar so weit. Mhm. Weil, das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Mhm. Das ist, mag ich ja so gar nicht.
Nee, soll nicht so mein Ding.
Spielen. Nee. Gerade in den Tales of Rhea, jetzt weiß ich auch wieder, warum ich den Teil so wenig gespielt habe. Weil den habe ich echt wenig gespielt. Übrigens, das Anime-Studio war Ufotable.
Ah ja, okay.
Ist mir gerade wieder eingefallen. Mhm. Das war meistens bei denen. Ich habe die ganze Zeit überlegt, weil ich kenne ja Ufotable. Ich wusste, es ist ein Studio, das ich auch anderweitig kenne, durch Anime. Aber ich habe die ganze Zeit überlegt, was war es jetzt? Die sind, hier Demon Slayer ist momentan das bekannteste
von ihnen. Ach so, ja klar. Mhm.
Ja, sie haben auch den Anime zu Tales of Systeria damals umgesetzt, oder waren hier für Fate Zero waren sie auch damals zuständig. Nur als Beispiel. Also, nur so kurz am Rande erwähnt. Aber Tales of Zero 2 habe ich halt, wie gesagt, sehr, sehr wenig gespielt. Und ich denke, es liegt an dem stummen Charakter, weil ich mag stumme Hauptcharakter. Also es gibt Spiele, in denen habe ich kein Problem damit, aber ein Spiel wie ein Tales of, da will ich schon einen haben, der wobei, der hat doch sogar einen Voice-Actor, der
Hauptcharakter. Ja, man kann halt verschiedene Optionen manchmal auswählen. So. Und dann sagt er das.
Ach stimmt, das war ja mit den Entscheidungen bei dem Spiel.
Genau, aber sonst redet er, glaube ich, so gut wie gar nicht.
Ja, also sie haben ja, das war ja das Ding von dem Spiel, dass das ein Rollenspiel ist, bei dem die Entscheidungen die Zukunft beeinflussen. Irgendwie so hatten sie
damals, genau. Ich, gesagt. Ja, genau. Da haben sie so ein bisschen experimentiert. So, ne?
Ja, war das einzige Tales auf dieser Art. Und es war, meine ich, auch nicht so erfolgreich wie der erste Teil. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, was bei den Wertungen war. Also ich weiß, dass Tales of Xillia im Durchschnitt keine 80% erreicht hat bei den Wertungen. Mhm. Famitsu hat das Spiel sauhoch bewertet. Es waren damals, glaube ich, 39 oder 38 Punkte von 40.
Okay.
War ja auch ein gutes Spiel. Aber ich meine, im Durchschnitt hat das Spiel bei Metacritic keine 80% erreicht. Ich meine, der zweite Teil hat aber auch nur ganz knapp die 70 überschritten. Der war bei 70, 71, 72 oder sowas. Und bei der Famitsu lag der auch ein bisschen niedriger. Immer noch bei über 30 Punkten, definitiv. Ich weiß nicht mehr, wie viel genau. Irgendwas im mittleren 30er müsste das gewesen sein. Ich kann mal nachschauen. Ja, genau, 35 waren es damals. Und 71 Metacritic hatte das Spiel. Tales of Xillia hatte noch einen 78er Metacritic und wie gesagt, bei Famitsu 39, ja. Mhm. Genau. Ich kann es verstehen, der zweite Teil von Tales of Xillia, die Story ist schon nicht schlecht gewesen, aber wie gesagt, ich habe es auch nicht zu Ende gespielt und es hat mich nicht mehr so abgeholt wie der erste Teil. Ich denke, das könnte dann auch der Grund gewesen sein, warum die Reihe danach so lange pausiert hat, weil es hat dann tatsächlich 3 Jahre gedauert. 2013, 14 kam kein Tales of Spiel und erst 2015 ist in Japan und auch bei uns übrigens, auch wenn da noch ein paar Monate dazwischen lagen, der nächste Teil erschien, Tales of Systeria.
Mhm. Ja.
War nicht die längste Lücke. Die längste Lücke kam dann erst zwischen Tales of Berseria und Tales of Arise. Da hatten wir 4 Jahre lang kein Tales of Spiel mehr. Längere Lücke gab es vorher noch nie.
Ja gut, und jetzt dann halt vielleicht, je nachdem, ne?
Ja, ja, jetzt seit 2021 warten wir auf ein neues Tales of. Wir kriegen dafür die ganze Remaster reingeworfen.
Genau.
Aber ja, es stimmt natürlich. Wir warten seit 2021 auf ein neues Tales of und das ist jetzt einfach wahrscheinlich auch. Ich denke mal, das wird die Lücke nochmal vergrößern. Außer dieses Jahr kommt eins, aber damit rechne ich nicht.
Wahrscheinlich nicht, nee.
Ich denke, und selbst dann sind es schon 5 Jahre, also das wird jetzt die größere Lücke, du hast recht, ja. Nee, aber auf alle Fälle, Tales of Xillia 2 ist dann auch noch ein Sonderfall. Wir gehen gleich nochmal drauf ein. Bevor wir das aber machen, möchte ich gerne von dir kurz dein Fazit zu Tales of Xillia 1 haben.
Mhm. Ich finde es, also jetzt, wo ich das nochmal spiele, finde ich es auf jeden Fall einen sehr schönen Serienteil. Es macht einiges sehr gut. Es ist allerdings jetzt auch nicht jetzt irgendwie besonders, sagen wir mal, außergewöhnlich jetzt in der Reihe oder so, finde ich. Aber es ist gut auf jeden Fall und das Remaster ist in Ordnung, so wie es ist. Und ich bin, da ich es ja, wie gesagt, damals nicht zu Ende gespielt habe, ist natürlich jetzt auch die Chance, da auch für mich da, das jetzt dann auch zu beenden. Ne?
Ja, Ich schließe mich dir an. Ich mag das Spiel, es ist ein sehr schönes Tales-of-Spiel. Definitiv nicht der beste Teil, aber schon ein schönes Tales-of-Spiel. Und ja, ich bin froh, dass es wieder da ist, dass man es
Ja,
halt wieder auf einer aktuellen Konsole problemlos spielen
gerade
kann, aber das sage ich
das,
ja über
ich meine,
alle.
gerade das,
Ja.
ne, gerade die Spiele, die halt ausschließlich auf der PS3 erschienen, ist halt heutzutage, außer jetzt durch den Emulator, mit dem Emulator oder so, schwierig da dran zu kommen, oder man hat die Konsole halt selbst noch angeschlossen oder so, ne?
Genau, ja.
Deshalb, ja.
Deswegen finde ich es sehr schön, dass es halt einfach wieder da ist. Ich spiele es auch sehr gerne. Ich mag das Kampfsystem, ich mag die Geschichte, ich mag die Charaktere. Es wird jetzt definitiv das überragendste Tales of sein, aber es ist ein guter Serienteil. Ja, viel mehr braucht man da, glaube ich, auch nicht so sagen. Und das Remaster ist auch sehr gut, muss man
Ja,
dazu
das
sagen. Also
ist
schönes
ja
Remaster.
genau, ist halt
Ja,
ordentlich, ne? Ja.
da haben sie jetzt so ein bisschen das raus. Ich meine, Tales of Symphonia hat ja leider auf der Switch vor allem ein sehr schlechtes Remaster gehabt zum Release. Ich weiß gar nicht, ob die Updates da ein bisschen was gebracht haben. Ich habe es nicht mehr gespielt. Tales of Graces F hat ja dann schon gezeigt, wie gut die Remasters werden können, die künftigen. Und das setzt sich hier halt jetzt fort. Genau. Und jetzt, weil ich ja gesagt habe, Tales of Xillia 2 werden wir gleich mal kurz thematisieren. Das ist mich jetzt das kleine Überraschungsding. Tales of Xillia 2 ist nicht das nächste Remaster, das wir
Genau.
bekommen. Wir bekommen als nächstes Tales of Berseria. Das ist nicht mal der Teil nach Tales of Xillia, sondern der übernächste Teil. Und ich habe sogar eine Theorie, warum das so ist.
Erzähl, warum?
Also, wir haben im Oktober Tales of Xillia bekommen.
Ja.
Jetzt im Februar, also Tales of Berseria erscheint bereits am 27. Februar, würde es keinen Sinn machen, den direkten Nachfolger zu bringen. Weil mit dem Tales, wenn du jetzt Tales of Xillia 2 bringst, greifst du vor allem die ab, die Tales of Xillia durchhaben. Tales of Berseria wird nicht jeden sofort, weil die mit Tales of Xillia dran sind, okay, die sind auch mit beschäftigt. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wir Tales of Xillia 2 erst im Oktober dieses Jahr bekommen, also
Das,
ein Jahr
also
später.
du meinst, dass wir es bekommen. Also ich fände es schon gut,
Ich
ne?
denke, ich gehe von aus, weil sie haben schon angedeutet, dass da weitere kommen. Sie werden zwar nach Beliebtheit gehen, aber so viele haben sie jetzt nicht mehr. Wenn nicht dieses Jahr im Oktober, dann nächstes Jahr irgendwann. Aber ich denke, sie wollten mindestens ein Jahr zwischen diesen beiden Teilen haben oder fast ein Jahr und nicht halt jetzt nur für 4, 5 Monate. Verstehe
Ich
ich auch,
meine,
ein bisschen arg
klar,
wenig.
eins, was sie noch bringen könnten, wäre natürlich das Tales of the Abyss. Ne? Gut, da gibt es eine 3DS-Version
Ja,
noch von, ne? Aber ja.
klar, aber das ist ein bisschen zu weit zurückliegend. Wir bleiben jetzt erstmal bei den Teilen, von denen ich jetzt ausgehe. Also einfach meine Theorie, Tales of Xillia 2 kommt deshalb nicht, weil Tales of Xillia gerade erst erschienen ist.
Das kann gut sein, ja.
Ist naheliegend.
Ja.
Warum jetzt Tales of Berseria und nicht Tales of Systeria dann als nächstes? Weil Systeria wäre ja eigentlich das nächste, wenn man nach der Erscheinungsweise geht. Kannst du dir
Ich
denken?
glaube, Systeria ist nicht so beliebt, glaube ich, oder?
Nein, kann natürlich ein Grund sein. Ich weiß nicht, wie beliebt Berseria jetzt im Vergleich ist. Wertungsmäßig geben die sich, glaube ich, nicht viel.
Okay.
Da ist, glaube ich, Berseria ein Ticken besser als jetzt Systeria. Ich mag beide sehr gerne. Ich könnte mir vorstellen, dass hier der Knackpunkt ist, dass Berseria ein Prequel zu Tales of Systeria ist, was viele immer
Ach
vergessen.
so, stimmt, das spielt ja in der gleichen Welt. Ja, stimmt.
Ja, das jetzt spielt davor. Das wird besonders im Anime von Systeria wird das deutlich, weil Systeria ist einer der wenigsten Tales of, der ein Anime bekommen hat tatsächlich. Da gab es nicht so viele. Symphonia hat einen, Vesperia hat einen und ich meine Systeria. Ich wüsste, es gab noch ein paar mehr, glaube ich,
Abyss
aber
hat
das
auch
sind die
einen,
drei,
auf
die mir
jeden
bewusst
Fall.
sind.
Tales of the Abyss hat
Welchen?
auch einen,
Abyss, ja.
ja.
Auf Deutsch gibt es halt diese drei. Ich glaube, es gibt nur die drei auf Deutsch,
Ah,
die anderen gibt
ja.
es nicht auf Deutsch. Und ich denke, das könnte der Grund sein, weswegen sie sich entschieden haben, erst Tales of Berseria zu bringen. Vielleicht die doppelte Mischung daraus. Berseria ist das beliebtere Spiel. Und es ist das Prequel zu Systeria. Weil ich denke, im Endeffekt werden sie irgendwann alle Spiele, die sie einfach remastern können, zurückbringen. Und bei einfach remastern kommt jetzt wieder das, was ich gesagt habe. Wir haben diese moderneren Tales of Spiele, die mit Graces angefangen haben. Vesperia hatten wir schon diese Definitive Edition, deswegen fällt das ja raus. Da gibt es halt einfach eine Switch, PS4 und Xbox One Version. Da kriegen wir höchstens irgendwann nochmal Version für Switch 2, PS5 und Xbox Series. Das wird aber dann einfach die Definitive Edition nochmal ein bisschen aufgebessert sein. Aber da haben wir eine aktuell verfügbare Version. Mhm. Da brauchen wir zurzeit kein Remaster. Die Spiele davor sind alle etwas, sage ich mal, mehr Arbeit.
Ja, wahrscheinlich.
Um die zu remastern.
Wahrscheinlich.
Weil PS2 und älter. Mhm. Teilweise müsstest du sogar ein komplettes Remake entwickeln. Eine Tales of Phantasia kannst du nicht einfach so bringen, da brauchst du ein Remake
von. Ja, definitiv.
Gab es eine PSP-Version davon? Ich denke aber, das ist eher ein Kandidat für einen Remake, genauso wie die viele danach. Mhm. Tales of Symphonia, das sehr beliebte, hatten wir halt auch schon und deswegen denke ich, dass wir eher so in der Zeit nach Graces jetzt erstmal uns mit den Remastern bewegen.
Das könnte gut sein.
Und da fehlt halt einfach nicht mehr viel, weil Berseria bekommen wir. Und damit sind nur noch Xenia 2 und Zestiria die jetzt so ein bisschen als Kandidaten für mich gelten. Und das ist jetzt so meine Vermutung, dass wir da so vielleicht dieses Jahr als zweites Xenia 2 und nächstes Jahr anfangen dann Zestiria als Remaster.
Mhm.
Ja. Das ist jetzt so meine Vermutung. Ich meine, Berseria bräuchten die jetzt auch nicht zwingend, weil davon gibt es eine PS4 und PC-Version, die man heute noch spielen kann, problemlos. Aber ich habe jetzt auch nichts gegen einen Remaster für PS5, Xbox Series und Switch. Nehme ich gerne mit. Mhm. Wie gesagt, ist meine Vermutung. Wir wissen es nicht. Sie haben schon angedeutet, dass sie beliebten Teile zurückbringen wollen. Vielleicht entscheiden sie sich sogar dazu, dass sie ähnlich wie jetzt andere japanische Studios bei einem Remaster die klassischere Weise gehen. Das heißt, die nehmen tatsächlich von Tales of Phantasia die Super Nintendo-Version und bringen die einfach auf neue Konsolen angepasst in Originalgrafik zurück oder in minimal überarbeitet.
Das ist möglich. Grafik. Ich meine, Suikoden hat ja auch Remaster bekommen und das hat ja jetzt, sagen wir mal, auch, es ist zwar ein PS1-Spiel, aber hat ja letztlich Pixelgrafik, ne, größtenteils, mit ein bisschen Polygonen.
Genau. Und das,
ja.
Könnte ich mir vorstellen. Oder sie nehmen die PSP oder die GBA-Version.
Oder das, genau, richtig.
Wäre ja auch möglich. Weiß ich halt nicht. Die Andeutungen von Bandai sind da ein bisschen zwiespältig. Deswegen gehe ich mal von aus, wir kriegen jetzt erstmal Berseria und dann vielleicht als nächstes Xenia 2.
Ja, und dann hoffentlich auch irgendwann mal einen neuen Teil der Serie. Ne?
Damit rechne ich frühestens aber nächstes Jahr.
Ja, definitiv.
Außer wir überraschen uns und bringen Ende des Jahres einen raus. Der müsste aber dann irgendwann mal angekündigt werden.
Ja, bis jetzt noch nichts. Ja. Noch nichts da. Ne?
Genau. Deswegen einfach mal abwarten, was da kommt. Da können wir halt gar nichts zu sagen, weil einfach schlichtweg nichts angekündigt. Aber neuer Teil wird irgendwann kommen, gehe ich von aus. Momentan sind sie halt so ein bisschen auf der Remaster-Schiene, was ja auch vollkommen
in Ordnung ist. Ist in Ordnung, ja klar. Das bringt auf jeden Fall die Möglichkeit, einige Teile nochmal nachzuholen oder wie gesagt, die jetzt nur auf der PS3 verfügbar waren, auch für jetzt für die Allgemeinheit mal wieder oder für die neueren Konsolen spielbar zu machen. Ne?
Ja. Ich persönlich wäre übrigens dafür, dass wir ein Remake tatsächlich sogar bekommen mal.
Mhm.
Die können gerne ein komplett neues Remake bringen. Und zwar am liebsten dann von Phantasia oder Of the Abyss.
Ja.
Nur mal meine
persönliche Abyss ist so eins einer meiner Lieblingsteile und so. Deshalb würde ich jetzt da echt, finde ich gut. Aber wie gesagt, ist halt ein PS2-Spiel und ja.
Deswegen gern Remake.
Ein Remake, genau. Remaster. Das wäre
wirklich ein Remake.
Genau. Ja. Mit moderner Grafik auf jeden Fall. Also im Stil von Rise oder so, ja klar.
Mhm. Ja, genau. Mal abwarten. Aber gut, damit sind wir mit dem heutigen Thema durch. Ich hoffe, wir konnten euch Tales of Xenia ein bisschen näher bringen.
Mhm.
Und kurz noch zum Abschluss. Markus, was hast du letzte Woche
gespielt? Ich habe natürlich Tales of Xenia gespielt und ich habe, ich will das auch ein bisschen kurz halten, ich habe mehrere Sachen gespielt, aber ich würde jetzt hauptsächlich erstmal, ich habe Pokémon Legenden Z bis A gespielt, tatsächlich. Ich bin ja ein relativ casual Pokémon-Fan, also ich spiele die immer mal wieder gerne, aber ich überspringe die auch immer mal wieder. Und das Pokémon Legend, das hat mir jetzt irgendwie auf der Gamescom und so ganz gut gefallen. Und ich habe es mir einfach ich habe es dann zum Geburtstag bekommen tatsächlich. Und also mir macht Spaß. Also ich kann die Kritik dran total verstehen, aber vielleicht weil ich so casual bin, ist es mir auch nicht so, fallen die Negativpunkte bei mir nicht so ins Gewicht. Also ich spiele es gerne, muss ich sagen. So, ich kann verstehen, wenn ne, also die Stadt, ja, ist, ne, könnte, also technisch könnte es besser sein und so. Und ja, bis jetzt ist die Story für eine Pokémon-Story eigentlich auch nicht schlecht. Ich weiß jetzt nicht, wo es hinführt, aber ja, ich finde es, also mir macht Spaß.
Ja, kann ich mich nur anschließen.
Ne?
Ich mag es auch gerne.
Ja.
Ich weiß, ich kann die Kritik komplett verstehen. Ich kann absolut verstehen, was an dem Spiel kritisiert wird und so weiter. Mich stört es aber nicht so sehr und ich habe einfach meinen Spaß mit.
Richtig, genau. Also ich finde auch die Charaktere ganz, ganz gut und also ich meine, so in gewissen Aspekten ist die Grafik ja auch gar nicht schlecht. Also ich finde die Charaktermodelle jetzt nicht schlecht. Ich finde auch so, das Hotel zum Beispiel von innen sieht jetzt nett aus, aber so die Stadt von außen ist halt so. Ja, also da hätte man schon sich ein bisschen mehr Mühe geben können, ne? Aber gut.
Ja, ich sag mir da jedes Mal, es ist halt einfach noch ein Switch-Spiel,
ja,
Switch-2-Version erhalten hat.
Ja.
Das wäre genauso, wenn das Spiel vor 2 Jahren erschienen wäre und jetzt eine Nintendo Switch-2-Version erschienen wäre, wie bei Zelda.
Ja, oder genau, sowas. Ganz genau.
Genau so muss man das Spiel eigentlich auf der Switch 2 betrachten und die Pokémon-Spiele sind halt einfach momentan nicht die hübschesten. Ich hoffe, dass da beim nächsten Pokémon-Spiel ein bisschen mehr rausgeholt wird.
Ja.
Aber Grafikqualität geht halt bei Pokémon auch nicht über alles. Da ist das Gameplay für mich einfach wichtiger.
Mhm.
Und das passt bei dem Spiel für mich einfach. Ich spiele es gerne und gut ist.
Ganz genau, ganz genau.
Was, hast du noch was
gespielt? Oder? Nee, aber ist jetzt okay. Also ich glaube, da kann ich am nächstes Mal drüber sprechen. Was hast du denn gespielt?
Ich habe gar nicht so viel gespielt, ich habe vor allem Tales of Xillia gespielt.
Ach ja.
Ehrlich gesagt, fällt mir gerade nicht ein, ob ich sonst noch irgendwas anderes gespielt hätte. Deswegen kann ich es sehr kurz machen. Ich habe Tales of Xillia gespielt.
Ja, also siehste. Ja, aber da haben wir ja schon, haben wir ja schon einen ganzen Podcast, den sich die Zuhörerinnen und Zuhörer anhören können dafür. Ne? Deshalb, ja.
Genau. Ja.
Ne?
Genau, oh, gut. Damit sind wir für heute durch.
Mhm.
Nächste Woche dürft ihr euch auf ein Überraschungsthema freuen.
Es ist noch nicht ganz sicher, ne?
Genau. Und damit verabschieden wir uns, wünschen euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, wann immer ihr den Podcast hört. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.